Bevor ich mit meiner Predigt beginne, möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, die Entscheidung zu treffen, Jesus Christus nachzufolgen. Im Leben müssen wir Entscheidungen treffen und sehr oft tun wir das nicht. Ich weiß noch, wie ich in der Schule war und diese feste Entscheidung für mein Leben getroffen habe. Davor hätte ich mich auch mit Sicherheit als Christ bezeichnet. Ich hätte gedacht, ja klar bin ich Christ. Aber das war nichts, wofür ich morgens aufgewacht bin. Wir alle haben ein von Gott geschaffenes Loch, sagt Blaise Pascal, und solange Gott es nicht füllt, wird alles andere es verderben. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, vielleicht bezeichnen Sie sich selbst als Christ, aber Sie denken, ich kenne Gott nicht wirklich, ich gehe nicht wirklich in eine Kirche, ich lese nicht in der Bibel. Und Sie fragen sich, was falsch läuft. Ich möchte Sie heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen und Jesus Christus von ganzem Herzen nachzufolgen. Wenn Sie das tun, wird Ihr Leben nie mehr dasselbe sein. Wenn Sie das tun, dann melden Sie sich bei Hour of Power. Wir werden für Sie beten. Wir tun das jede Woche für Sie. Wir beten für die Menschen, die uns sagen, dass sie zum Glauben gekommen sind. Und das ist auch für uns sehr bewegend. Wir lieben es, für Sie zu beten und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Heute möchte ich über die Bedeutung des Willens zum Lieben sprechen. Nicht über den Willen zum Leben, sondern über den Willen zum Lieben. Es gibt einen berühmten und beliebten Essayisten und Kurzgeschichtenautor George Saunders, der eingeladen wurde, eine Abschlussrede an der Syracuse-Universität zu halten. Als er dort ankam, sagte er, es sind schon 1 Million solcher Reden bei solchen Veranstaltungen gehalten worden. Und normalerweise kommt ein alter Mann wie ich hierher und erzählt einem all die Lebenslektionen, die sie auch haben. Und dass man alles tun kann, was man sich vornimmt und solche Sachen. Und das ist gut und schön. Aber ich glaube, wenn man mit einem alten Mann spricht, ist die beste Frage, die man ihm stellen kann, was er im Leben am meisten bedauert. Und er sagte, das möchte ich Ihnen heute beantworten. Er sagte, ich will Ihnen zuerst sagen, was ich nicht bereue. Das hier bereue ich nicht. All die schrecklichen Jobs, die ich in meinem Leben hatte. Und davon hatte ich ein paar, einschließlich der Arbeit als Haxenzieher in einer Metzgerei. Was auch immer das ist, ich dachte, ich geht. Er sagte, ich bereue nicht die vielen, vielen Male, die ich arm war und keine nächste Mahlzeit bekommen habe. Ich bereue nicht einmal, dass ich als junger Mann in Sumatra in einen Fluss gesprungen bin, um zu schwimmen. Und als ich dann aufblickte, sah ich 300 Affen, die in den Fluss kackten. Davon wurde ich 7 Monate lang krank. Nicht einmal das bedauere ich. Ich bereue auch nicht, dass ich in der Schule Eishockey gespielt habe und mein Schläger nach einem Schlag ins Publikum flog und genau das Mädchen traf, in das ich verknallt war. Auch das bedauere ich nicht. Dann sagte er, Folgendes bedauere ich. Die Zeiten im Leben, in denen ich versagt habe, ein freundlicher Mensch zu sein. Diese Zeiten, ich nenne sie Versäumnisse der Freundlichkeit. Er benutzte dann das Beispiel eines Mädchens. Er sagte, in der 7. Klasse gab es ein Mädchen, eine Art Mauerblümchen. Ihr Name war Ellen. Sie war ein unbeholfenes Kind, hatte keine wirklichen Freunde und trug so eine Katzenaugenbrille, die Kinder früher trugen, bevor sie cool waren. Damals trugen diese Brillen nur alte Damen, keine Kinder. Sie kaute viel auf ihren Haaren herum, war sehr still und schaute die ganze Zeit auf ihre Füße. Und die Leute hänselten und schikanierten sie manchmal sogar und beschimpften sie. Sie hatte viele harte Tage in der Schule. Dann sagte er, ich stelle mir vor, wie Ellen zu ihrer Mutter oder ihren Eltern nach Hause geht und ihre Mutter fragt, hey Schatz, wie war dein Tag heute? Und sie würde dann sagen, oh, war ganz okay. Und Saunders sagte, ich war zwar keiner dieser Tyrannen, ich habe sie nie schikaniert, ich habe sie nie beschimpft, aber ich habe sie auch nie beachtet. Ich habe nie etwas zu ihr gesagt. Eines Tages zog sie weg und ich sah sie nie wieder. Wissen Sie, was ich jetzt bereue, wo ich über 60 bin und in die Jahre gekommen bin? Ich bereue, dass ich damals in der 7. Klasse nicht nett zu Ellen war. Dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, etwas zu sagen oder ihr Freund zu werden oder ihr ein Lächeln zu schenken und sie zu fragen, wie es ihr geht. Viele von Ihnen bedauern auch so etwas. Ich weiß, dass ich das tue. Ich bereue viele solcher Situationen, bei denen es nicht einmal so war, dass ich ein gemeiner Mensch war. Aber man weiß, dass da jemand war, der Hilfe gebraucht hätte, der eine Umarmung gebraucht hätte, der ein nettes Wort oder einen Freund gebraucht hätte oder jemanden, der sich dazusetzt oder den Arm um ihn legt. Ich war einmal hier in der Nähe am Strand, auf dem Weg zurück zu meinem Auto, und ich ging den Bürgersteig entlang durch die Blumenstraßen. Niemand war zu sehen, bis auf einen Mann in meinem Alter in einem Anzug. Er weinte und schluchzte. Als ich näher an den Mann herankam, ich bin ja ein Pastor, das ist es, was Pastoren tun, da dachte ich mir und ich spürte sogar, wie der Heilige Geist es mir sagte, bleib stehen und bete mit diesem Mann, bleib stehen, sprich mit ihm, leg deinen Arm um ihn, frag ihn, wie es ihm geht, frag ihn, was los ist. Und so dachte ich darüber nach und dachte weiter und weiter und ging einfach vorbei. Nach einiger Zeit dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Ich rannte buchstäblich zurück um die Ecke und raten Sie mal, er war weg. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Es gibt also diese Momente wie diesen, in denen ich jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeikomme, und das tue ich oft, weil sie an meinem Lieblingsstrand liegt, daran denke, wie ich den Heiligen Geist vernachlässigt und diesen Mann, der einen Freund gebraucht hat, im Stich gelassen habe. Im Leben bedauert man verlorene Jobs nicht so sehr, wie man denkt. Man bereut die verlorenen Schwärmereien nicht. Man bereut nicht die Affenkacke. Man bereut die Momente, in denen es vielleicht auch ein wenig unangenehm oder seltsam gewesen wäre, in denen man außerhalb der eigenen Komfortzone gewesen wäre, in denen man hätte anhalten und mit jemandem reden können, jemanden hätte trösten oder ermutigen können, aber man hat es nicht getan. Das sind einige der Dinge, die wir mit uns herumtragen und an die wir uns erinnern werden. Aber das müssten wir nicht. Das Gegenteil davon ist wahr. Wann immer wir etwas tun, wenn zum Beispiel jemand hinter Ihnen in der Schlange im Café steht und sagt, dass er einen schlechten Tag hat, dann sagen Sie, obwohl es komisch ist, kann ich für Sie beten? Oder sagen Sie, kann ich Ihnen einen Kaffee ausgeben? Es ist erstaunlich, wie diese Momente unsere Einstellung, unser emotionales Wohlbefinden, unsere Gedanken, unsere Gefühle den ganzen Tag verändern. Man fährt langsamer, ist netter zu anderen Menschen, die Dinge fallen einem leichter, die Arbeit wird produktiver. Ist das nicht komisch? Wenn wir Salz und Licht in der Welt sind, werden viele andere Dinge in unserem Leben auf ganz natürliche Weise besser. Das nennen wir Salz und Licht. In seiner berühmten Predigt offenbart Jesus uns, dass wir Salz und Licht sind. Das sind wir. Aber das Komische daran ist, dass Salz seine Würzkraft verlieren kann und das Licht seine Erhabenheit. Ist das nicht komisch? Wie kann Salz seine Würzkraft verlieren? Einige von Ihnen erinnern sich an eine Zeit, in der Sie nett und salzig waren. Salzig und leicht und hell. Und voller Liebe und Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber. Vielleicht haben Sie das verloren. Und jetzt sagen Sie, ich sehne mich nach Lebenswillen. Ich will morgens schon gar nicht mehr aufstehen. Ich fühle mich die ganze Zeit müde. Neulich habe ich ein T-Shirt gesehen, auf dem stand, meine schönste Kindheitserinnerung ist, dass mir der Rücken nicht wehtat. Ich dachte mir, das ist ein guter Spruch. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie ständig Rückenschmerzen haben. Das ist alles, woran Sie denken können. Oft fällt es einem dann schwer, sich aufzuraffen, sich zu motivieren oder zur Arbeit zu gehen. Wir glauben also, diese Art von Lebenswillen haben zu wollen, diesen Willen, mit dem Leben weiterzumachen, diesen Willen aufzustehen, den Willen, etwas zu tun. Aber was wir wirklich brauchen, ist ein Wille zum Lieben. Wenn wir Menschen lieben, wenn wir einen Grund haben, größer und besser zu werden, dann gibt uns das mehr Kraft, diese Dinge zu tun. Ich möchte, dass Sie ein größeres Leben haben als das, was Sie bereits haben. Wir alle haben eine von zwei Entscheidungen, die wir im Leben treffen werden. Alles zu sein, was wir sein können, oder weniger zu sein, als wir sein können. Alles zu tun, was wir mit unserer Zeit tun können, oder weniger mit der Zeit, die wir haben, zu tun. All das zu werden, was wir in unserer DNA und in unseren Träumen sind und in all diesen Dingen, oder weniger als das zu sein. Ich möchte, dass Sie all das sind. Ich möchte, dass Sie das mit allem drum und dran sind. Ich möchte, dass Sie morgens aufwachen und alles sind, was Sie sein können, mit all der Zeit, die Sie haben, gegenüber all den Menschen, die Sie haben. Und das so gut Sie können. Ich weiß, dass Sie das können. Der Unterschied ist, es ist nicht der Wille zum Leben, sondern der Wille zum Lieben. Dass ich heute aufstehe, weil es Menschen gibt, die Salz und Licht brauchen. Das ist es, wozu ich geboren bin und was ich tun soll. Sie sind kein Mauerblümchen. Lassen Sie andere Menschen das Mauerblümchen sein. Sie sind es nicht. Lassen Sie andere Menschen nichts tun. Sie sind nicht so. Wenn irgendwer sagt, jemand anderes soll es machen, dann seien Sie dieser jemand andere, von dem man da spricht. Wenn jemand sagt, oh, jemand anderes wird Sie trösten, wird Sie umarmen, etwas Nettes sagen, anrufen, irgendjemand wird einen Brief schreiben. Wenn Sie sich dann denken, naja, wer ist denn dieser jemand? Dann seien Sie das. Werden Sie zu dem Menschen, an den die Leute denken, der die Extrameile für den geht, der Schmerzen hat. und in Not ist. Wenn es irgendetwas bedeutet, Christ zu sein, dann ist es das. Im Matthäusevangelium Kapitel 5 gibt uns Jesus diese großartige Metapher von Salz und Licht. Er ist auf einem Hügel. Vielleicht ist es ein warmer Tag in der Nähe vom See Genezareth. Sie konnten es letzten Sommer sehen. Ich war dort und habe von dort aus gepredigt. Schönes Wasser, Wildblumen. Aber bei Jesus sind wahrscheinlich Hunderte oder sogar Tausende von leidenden Menschen. Viele von ihnen sind krank. Viele von ihnen sind verängstigt, arm, alt, alleinerziehende Mütter. Sie kommen zu Jesus, weil sie verzweifelt auf Hilfe angewiesen sind. Sie brauchen Salz und Licht. Jesus sagt zu ihnen in Matthäus Kapitel 5, es ist seltsam, dass Jesus nicht sagt, ich bin das Salz der Welt, obwohl er das sagt. Aber er sagt zu diesen Menschen, ihr seid das Salz für die Welt. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Für sie mag es normal klingen, Salz genannt zu werden, aber für mich klang es komisch, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. So als ob jemand sagen würde, hey, ich möchte, dass du was weißt, du bist Pfeffer. Hey Kumpel, du bist eine Gewürznelke. Also gut, was hat es mit dem Salz auf sich? Zur Zeit von Jesus während des Römischen Reiches war Salz aus vielen Gründen wichtig. Wir haben uns in der Geschichte davon entfernt, weil wir einen Teil namens Kühlschrank erfunden haben. Ich habe zwei davon. Einen in meinem Haus, in der Küche und einen in der Garage für all die zusätzlichen Sachen. Das ist Amerika für Sie, oder? Damals gab es noch keine Kühlschränke oder Eismaschinen oder sowas, sondern nur Salz. Wenn man also verderbliche Lebensmittel hatte, tauchte man sie in eine Salzlake und legte sie ein. Oder man pökelte sie und hängte sie auf, sodass man gepökeltes Fleisch hatte, was im Grunde genommen Dörrfleisch ist. Auf diese Weise konservierte man Fleisch und verschiedene Lebensmittel und Gemüse, die sonst verderben würden. Und man konnte sie lange Zeit aufbewahren. Damals konnte man ohne Salz fast keine Stadt bauen. Außerdem sind wir uns ja einig, dass Salz köstlich ist, dass alles, was gesalzen werden soll, ungesalzen irgendwie fade wird. Können Sie sich Pommes ohne Salz vorstellen? Dass Tortilla-Chips ihre salzige Würze verlieren? Niemals. Wenn wir in ein mexikanisches Restaurant gehen, dann erlaube ich mir selbst, der Salzier zu sein. Das ist wie ein Sommelier, der auf Salz steht. Ich habe das gerade erfunden, der Salzier. Ich würde Sie fragen, ob ich ein paar Tortilla-Chips auf unser Salz tun kann. Blöder Scherz, wie auch immer. Salz ist köstlich. Es macht süße Dinge leckerer. Deshalb streuen Leute jetzt Salz auf Kekse. Das klingt verrückt, aber es ist perfekt. Salz reinigt auch Dinge. Wir sind damit nicht mehr so vertraut, aber Salz ist ein Reinigungsmittel. Wenn Sie Halsschmerzen hatten, hat Ihre Mutter Ihnen vielleicht warmes Wasser mit ein bisschen Salz gegeben. Sie haben damit gegurgelt und Ihre Halsschmerzen waren weg. Weil Salz die Bakterien abtötet. Nicht immer, aber manchmal. Aus diesem und vielen anderen Gründen ist Salz in der Antike sehr wertvoll und wird zu einem Tauschmittel. Es wird zu, jeder sagt sein Lieblingswort, Geld! Stopp. Okay, stopp. Es ist wertvoll und es ist Geld. Plinius der Ältere berichtet uns, dass das Römische Reich seine Soldaten mit einer Handvoll Salz bezahlt hat. Man bekam eine Handvoll Salz für jeden Arbeitstag. Daher kommt das Wort Soldat vom lateinischen Sal. Spricht hier jemand Spanisch? Was bedeutet Sal? Hängen Sie einfach ein Z dran, dann Salz. Und Dare, kennt das jemand? Dare heißt geben. Also Saldare, jemand, der Salz gibt, ein Soldat, Saldare. Ich verquatsche mich schon wieder. Henna fehlt, um mir zu sagen, komm zum Punkt. Daher kommt auch die Redewendung, du bist dein Salz wert. Von dort stammt auch der englische Begriff für Lohn, Salary. Salz ist also nicht nur köstlich und nahrhaft und die Grundlage für ein wachsendes Volk und reinigend, sondern auch Geld. Es ist wertvoll und kostbar in Gottes Augen. Und Jesus sagt, ihr seid für die Welt wie Salz. Verliert nicht eure Würzkraft. Verliert nicht eure Salzigkeit. Denken Sie daran. All die verletzten Menschen, die sagen, ich brauche Hilfe, ich muss aus meinem Trott rauskommen, ich brauche Geld, ich muss meine Miete bezahlen, ich brauche Hilfe. Jesus stellt die ganze Sache auf den Kopf, während die Menschen dabei sind, sich um ihre eigene Situation zu sorgen. Er sagt ihnen, dass sie bereits alles haben, was sie brauchen, um Salz und Licht für jemand anderen zu sein. Jesus sagt, für euch ist der beste Weg, den Tag zu überstehen und den Willen zum Leben zu bekommen, der Wille zum Lieben, dass ihr euch leidenschaftlich für andere einsetzt. Der beste Weg, zu dem Menschen zu werden, zu dem man geboren wurde, ist, dies für andere zu tun. Vielleicht hören Sie einen Menschen sagen, ich stehe über all meinen Nöten, Depressionen oder Ängsten. Ich stehe darüber, um anderen Menschen zu helfen, aus ihrem Trott herauszukommen. Sie hören vielleicht jemand sagen, ich gehe zu den Sitzungen und leite sie, damit ich nüchtern bleibe. Vielleicht hören Sie jemanden sagen, ich bin Personal Trainer, damit ich fit bleibe. Und vielleicht hören Sie sogar einen Pastor sagen, ich bin Pastor, damit ich gezwungen bin, die Bibel zu lesen. Vor kurzem hörte ich jemanden sagen, dass die meisten Pastoren ihre Bibel nur einmal pro Woche lesen oder studieren, um ihre Predigten vorzubereiten. Ich dachte mir, das ist doch ziemlich gut. Ich wünschte, meine Kirche wäre voll von Leuten, die einmal in der Woche in der Bibel lesen. Einmal am Tag ist toll, aber einmal in der Woche ist doch auch ein Anfang, oder? Wenn der einzige Grund für sie, Pastor zu werden, darin besteht, dass man gezwungen wird, einmal pro Woche in der Bibel zu lesen, dann ist das ein ausreichender Grund. Wenn das der Grund ist, warum Sie Pastor werden wollen, dann möchte ich Sie ermutigen, machen Sie es. Ein guter Grund. Es gibt Dinge im Leben, von denen wir wissen, dass der beste Weg, sie zu lernen, darin besteht, sie zu lehren. Der beste Weg, etwas zu werden, ist, dies für einen Schüler zu werden, es für die Menschen zu werden, die sie leiten, es für ihre Kinder oder für ihre Kollegen oder ihre Nachbarn zu werden. Das ist das Geheimrezept. Deshalb sagt Heiner Schuller, die Bibel ist ein Spickzettel für das Leben. Das ist sie. Wenn man erkennt, dass man Salz und Licht ist, bekommt man alles Salz, das man braucht. Wenn man erkennt, dass man Salz und Licht ist, bekommt man all das Licht, das man braucht. Wenn man erkennt, dass man die Antwort auf das Gebet eines anderen ist, erhält man die Antwort auf sein eigenes Gebet. Das ist das Wunder des Reiches Gottes. Wenn wir unsere Hände so halten, um zu kämpfen oder uns festzuhalten, dann hat man die Hände auch so, dass man nichts empfangen kann. Sie müssen nur ihre Hände und ihr Herz öffnen. Salz und Licht also. Jesus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Das ist eine kraftvolle Aussage. Wenn ich Pastor Bobby Sie als Gemeindemitglied oder einen Zuschauer von Hour of Power fragen würde, wer ist das Licht der Welt, dann würden Sie mit ziemlicher Sicherheit Jesus sagen, und Sie haben recht. Aber was sagt Jesus, wer das Licht der Welt ist? Er sagt, Sie sind es. Wow, hey, jetzt. Das ist ein großes Kompliment, dass Gott Sie für das Licht der Welt hält. Er sagt, versteckt euer Licht nicht unter einem Scheffel. Was bedeutet das? Kennt irgendjemand hier Aladdin ganz vage? Oder kennen Sie Genie aus der Lampe? Erinnern Sie sich noch an die Lampe, dieses Ding mit der seltsamen Form? Das auf dem Bild ist eine echte Lampe, das ist es, wovon Jesus spricht. In diese Lampen füllt man Öl in das obere Loch und in das andere Loch steckt man einen Docht, genau wie bei einer Kerze, und dann leuchtet sie. In der Regel hatte man nachts in seinem Haus, das in der Wüste typischerweise aus Stein gebaut war, 15 bis 20 von diesen Lampen um das Haus herum aufgestellt. So war das ganze Haus beleuchtet. Aber das Problem ist, wenn man etwas anzünden muss, ist das eine Qual. Wenn Sie jemals Zelten waren und versucht haben, ohne Streichhölzer oder Feuerzeug ein Feuer zu machen, dann war das eine Qual. Ich habe es versucht. Das Problem ist, wenn die Menschen weggingen, pusteten sie alle Lampen aus, bis auf eine. Denn eine Lampe mit einem Stock oder einem Feuerstein anzuzünden, dauerte ewig und das ist eine Qual. Also ließ man eine Lampe brennen und stellte dann so einen Scheffel darüber. Das sieht aus, als würde es ein Feuer auslösen, tut es aber nicht. Es schützt die Lampe vor irgendwelchen Blättern oder anderen Dingen, die ein Feuer entfachen könnten. Dann verlässt die Frau des Hauses das Haus und besucht ihre Schwester. Sie essen zu Abend und reden über die andere Schwester. Sie wissen schon, was ich meine. Oh, was hat sie nur wieder angestellt und was sagt Mama wohl dazu? Dann verlässt sie das Haus ihrer Schwester wieder und kommt nach Hause. Und es ist kalt im Haus. Aber sie braucht kein Feuer zu machen. Sie nimmt den Scheffel von der Lampe und benutzt diese eine Lampe und zündet alle anderen Lampen im Haus damit an. Und ein Feuer macht sie vielleicht auch damit. Es handelt sich dabei also um einen antiken Lichtschalter. Sie kommt ins Haus, es ist stockdunkel, sie zieht den Scheffel ab, bumm, das Haus ist voller Licht. Das ist das Bild, das Jesus für die Menschen nimmt, zu denen er spricht. Er sagt, ihr seid wie diese Lampe, aber ihr habt einen Scheffel draufgesetzt und es ist dunkel in der Welt. Alles, was ihr tun müsst, ist, den Scheffel wegzunehmen und zu sehen, was das mit den Menschen um euch herum macht. Viele von uns sehen sich aber gar nicht auf diese Weise. Wir denken, wir seien nur eine Lampe, die ausgeblasen ist, aber Jesus sagt, nein, du bist schon angezündet. Du hast schon alles, was du brauchst. Du hast alles, was du zu sagen hast. Nimm einfach den Scheffel ab und sieh, was Gott tun kann. Wie Jim Cock zu sagen pflegte, einfach nur da sein sind schon 90%. Seien Sie einfach da und tun Sie, was Sie können und beobachten Sie, wie sehr sich dadurch das Leben anderer Menschen verändert. Seien Sie ein Licht. Sie brauchen Licht in Ihrem Leben, seien Sie Licht für jemand anderem. Das Interessante ist ja, wenn man eine Glühbirne anmacht, bekommt die Glühbirne selbst das meiste Licht, oder? Der Raum bekommt etwas Licht, aber die Glühbirne bekommt das meiste Licht. Das ist das Erstaunliche. Wenn Sie sich wirklich auf diese Gedanken einlassen, werden Sie feststellen, dass alles in Ihrem Leben heller, besser, interessanter und weniger langweilig wird. Es ist wichtig, dass ich mich entscheide, heute ein Licht für meinen Nächsten zu sein. Dann ist alles Licht, alles Salz, das ich brauche, bereits da. Ist das nicht eine gute Nachricht? Gott hat genug Licht und Salz für Sie, für Ihre Kinder und Enkel, für Ihren Ehepartner und Ihre Freunde. Er hat sogar noch mehr als das. Wenn Sie sich entscheiden, für immer Salz und Licht zu sein, dann sind wir einfach übervoll damit. In Ordnung, ich bin fast fertig. Bleiben Sie noch dabei. Nur noch ein paar Dinge. Warum? Warum gehen wir so oft an dem weinenden Mann im Anzug vorbei, wenn sich uns eine Gelegenheit bietet? Warum ignorieren wir Ellen mit der Katzenbrille, wenn wir die Gelegenheit dazu haben und bereuen es später? Warum? Hier ist der Grund. Seneca sagt, dass wir mehr in Gedanken leiden als in der Realität. Wir denken zu viel nach. Wir denken, 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 denken und dann ist der Moment vorbei. Wir handeln nicht. Und hier ist der erste Gedanke, den fast alle von uns haben, wenn sich uns eine Gelegenheit bietet, nett oder freundlich zu jemandem zu sein. Der erste Gedanke, den viele haben, ist, das ist ein bisschen komisch. Habe ich recht oder liege ich falsch? Das ist ein bisschen komisch. Aber jemand, der leidet, der Schmerzen hat, wird es meistens gar nicht als komisch empfinden. Manchmal schon, und das ist das Schlimme daran, denn meistens ist es nicht so. Wir denken dann, das ist komisch und was ist, wenn ich das Falsche sage oder was ist, wenn ich etwas Peinliches mache? Machen Sie sich keine Sorgen darum. Was ist, wenn ich versage? Keine Sorge. Aber dann denkt man sich, Mann, ich bin echt müde und der Tag ist rum und ich muss wirklich zurück. Auf dem Heimweg komme ich wahrscheinlich in einen Stau, ich bin müde. Und dann fallen wir in das Jemand-anderes-Syndrom. Jemand anderes wird helfen. Aber jetzt kommt das Komische. Wenn man in der Schlange im Supermarkt steht und sich entscheidet, für die Person dahinter oder davor zu bezahlen, oder wenn man bei der Arbeit bemerkt, dass der Kollege einen schweren Tag hat und man ihn fragt, warum, oder wenn man im Einkaufszentrum oder wo auch immer unterwegs ist und jemanden sieht, der Hilfe braucht und man etwas unternimmt, wird man sofort zu einem größeren Menschen. Irgendwie. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben wäre wie eine Staubwolke oder so. Es wird größer. Es wird einfach größer. Das ist komisch. Und selbst wenn man scheitert, aber vor allem wenn man Erfolg hat, wird alles andere im Leben besser. Der Straßenverkehr wird besser, der Chef wird besser, die Arbeit wird leichter, man schläft besser. Das ist ein Versprechen von Bobby Schuller. Ein Bobby Schuller-Versprechen. Das ist es, was vielen von uns fehlt und was wir gerade jetzt brauchen. Einfach zu sagen, egal wenn es komisch ist, ich tue es. Gott wird Sie übrigens diese Woche herausfordern. Er wird Sie herausfordern und Sie werden einen Moment haben, etwa 3 Sekunden werden Sie Zeit haben, eine Entscheidung zu treffen. Und dann wird der Moment vorbei sein. Ich bereite Sie hiermit darauf vor, wenn der Moment kommt. Wen also erreichen wir? Viele von uns denken, okay, Gott ruft mich auf die andere Seite der Welt. Nein, Gott ruft Sie auf, Ihren Nächsten zu lieben. Ihren Nächsten, wer ist das? Der, der in Ihrer Nähe ist. Ich gehe etwa von 5 Metern aus, so in etwa. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 5-Meter-Hula-Hoop-Reifen, der wie ein Laser-Hula-Hoop-Reifen ist. Und egal, wohin Sie gehen, ist jeder, der in Ihrem Laser-Hula-Hoop-Reifen ist, so ein jemand. Sie denken jetzt nur einige Leute in diesem Reifen. Nein, nein, jeder. Jeder, der Ihren 5-Meter-Hula-Hoop-Reifen betritt, ist jemand, nach dem Sie suchen müssen. Das nennt man einen In-der-Nähe-Mensch oder einen Nächsten. Zum Beispiel, das ist eine wahre Geschichte, sagt eine Frau, ich habe mich schuldig gefühlt und dachte, ich solle in ein Waisenhaus in Afrika gehen. Ich habe gesehen, wie schwer es in Afrika ist und ich sollte dahin gehen. Vielleicht sollten das ja manche Menschen tun. Aber dann wurde ihr klar, meine Kinder brauchen mich und meine Freunde brauchen mich. Was ist also besser? Jesus sagt, wir sollen unsere Nächsten lieben. Wir denken oft, dass das nicht klappen wird. Aber was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn man Erfolg hat? Hier ist noch was zum Nachdenken. Wenn Sie das Leben mit Ihrem 5-Meter-Hula-Hoop-Reifen leben, versuchen Sie das so zu tun, dass es nicht gehetzt, sondern entspannt ist. Es ist sehr, sehr schwer, Menschen zu lieben, wenn man gehetzt oder gestresst ist. Ich habe das jemanden sagen hören und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich fahre oft mit dem Fahrrad von meinem Haus hierher zur Kirche. Es gibt einen wunderschönen Radweg, der am Fluss entlang führt und bis zu meinem Haus geht. Es dauert ungefähr 45 Minuten, um mit dem Fahrrad von dort hierher zu fahren. Eines Abends hatte ich vergessen, dass ich Hannah Schuller versprochen hatte, zu einer bestimmten Zeit zu Hause zu sein. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und mir wurde klar, oh nein, ich komme zu spät. Also dachte ich mir, ich mache aus den 45 Minuten 15 oder 20 Minuten. Ich fuhr so schnell ich konnte, schwitzte, die Sonne ging schon unter. Ich fuhr so schnell ich konnte und als ich von normaler Geschwindigkeit zu voller Geschwindigkeit wechselte, verkürzte ich die Zeit um etwa 4 Minuten. Ich dachte, meine Fahrradtour ist eigentlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen am Tag. Die Vögel zwitschern auf dem Wasser und ich habe nichts gesehen, weil ich nur gedacht habe, oh, ich muss nach Hause. Das war irgendwie eine große Lektion für mein Leben. Wie viel Zeit sparen wir wirklich auf der Autobahn beim schnellen Gehen, beim schnellen Tempo, von los, 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 los? Wie viel Zeit sparen wir wirklich? Die Antwort ist, nicht viel. Fast immer ist es nicht viel. Aber wie hoch sind die Kosten? Fast immer sehr viel. Sehr viel. Der Adrenalinspiegel ist hoch. Man sieht die Menschen nicht, denen es schlecht geht. Bei jedem, der einem im Weg ist, hat man dieses Wort im Kopf. Blödmann, Blödmann, Blödmann. Oder Jesus sagt, sei vorsichtig, wenn du anfängst, in deinem Herzen du Narr zu sagen. Aber wenn man es eilig hat und jemand in der Schlange vor einem im Supermarkt nach seiner Karte sucht und man ist gehetzt, dann geht einem durch den Kopf, Blödmann, Blödmann. Wenn man im Flughafen ist und jemand braucht zu lange, seinen Laptop aus der Tasche zu holen, und dann fragt er tatsächlich auch noch, soll ich meinen Laptop aus der Tasche holen? Und man sagt, er ist doch schon draußen, stell ihn einfach auf den Tisch. Was sagt man sich dann innerlich? Du Blödmann, du Blödmann. Das ist es, was Hetze anrichtet. Hetze macht alle zu Blödmännern. Das sind Blödmänner, sie sind ein Blödmann, sie sind ein Blödmann. Wie kann man so Menschen lieben? Die Antwort ist gar nicht. Also müssen wir langsamer werden und uns entspannen. Hier ist noch ein Gedanke. Jeder hat eine Liebesbank. Das ist eine gute Bank. Ich weiß, das ist eine wirklich kitschige Aussage. Aber wenn man von jemandem abheben will, muss man etwas einzahlen. Genau wie bei echtem Geld ist jede Einzahlung nicht so viel, wie man denkt. Und wenn man Geld ausgibt, ist es viel mehr, als man denkt. Einige von uns sind verschuldet und mit ihren Zahlungen im Rückstand, vorsichtig gesagt. Es kann also sein, dass Sie etwas daran arbeiten müssen, um wieder auf Null zu kommen, und das ist in Ordnung. Jeder empfängt Liebe anders. Nicht jeder liebt so, wie Sie es tun. Und allein schon der Versuch herauszufinden, wie jemand Liebe empfängt, ist in sich schon eine liebevolle Tat. Übrigens gibt es Menschen, die wollen nichts von ihrer Liebe wissen. Es gibt solche Menschen. Manche Menschen mögen kein Salz, manche Menschen mögen kein Licht. Man nennt sie Schnecken und Fledermäuse. Schnecken mögen kein Salz, Fledermäuse mögen kein Licht, so ist das nun mal. Man denkt sich, so sollte es aber nicht sein, sie sollten Liebe wollen, sie sollten Licht wollen, sie sollten Salz wollen. Schnecken mögen aber kein Salz, Fledermäuse mögen kein Licht, so ist das nun mal. Beschäftigen Sie sich nicht mit sollte und sollte nicht, es ist wie es ist, machen Sie weiter. Der größte Teil der Welt braucht diese Dinge. Und wenn man sie tut, wird man sehen, das Leben sich verändern. Aber auch Ihr Leben verändert sich, und das ist die gute Nachricht. Sie sind Salz und Licht. Nehmen Sie den Scheffel ab. Sie sind kein Mauerblümchen, nicht Sie. Lassen Sie jemand anderen ein Mauerblümchen sein. Sie sind keins. Sie sind hier, um Salz und Licht für die Menschen zu sein, die das brauchen. Und ich weiß, dass Sie das heute schaffen können. Herr, wir danken dir und wir lieben dich. Du bist das Salz und das Licht in unserem Leben. Und wenn niemand sonst da ist, wissen wir doch immer, dass wir die Güte deiner Gnade und Barmherzigkeit, deiner Liebe und Freundschaft haben, die immer da ist. Wir beten in Jesu Namen. Das ganze Volk Gottes sagt Amen.
Liebe Freunde, schön, dass Sie heute mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Darüber freuen wir uns sehr. Unser heutiges Thema lautete, du bist kein Mauerblümchen. Für andere da zu sein, das möchte Gott von uns. Mehr noch, wir sollen Salz und Licht für die Welt sein. Bobby Schuller hat uns heute erläutert, was es damit auf sich hat. Es freut mich, wenn Sie viele Erkenntnisse aus dem heutigen Gottesdienst für sich mitnehmen können. Und wir sind sehr gerne für Sie da. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Rat brauchen, melden Sie sich bei uns. Denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Schön, dass Sie ein Teil von Hour of Power sind. Und vielleicht haben Sie heute zum ersten Mal Gottesdienst mit uns gefeiert. Dann tun Sie es doch gleich noch einmal. Wenn Sie sich noch nie bei uns gemeldet haben, schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes. Erleben Sie diesen Gottesdienst zum Thema Du bist kein Mauerblümchen noch einmal. Und wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören.